NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. November 1790. Der Geburtstag des Mathematikers und Astronomen August Ferdinand Möbius.
Guten Tag, liebe Zuhörer. Wir beginnen heute mit der Einführung in die Topologie. Dazu nehme ich zunächst einen Streifen Papier. Das eine Ende in die linke Hand, das andere in die rechte. Der Streifen hat eine Ober- und eine Unterseite. Jetzt verdreht man den Streifen mit einer Hand einmal um sich selbst und klebt dann beide Enden zusammen. So. Heraus kommt eine Art Schleife mit nur einer Seite. Handfester Beweis: Man macht einen Punkt aufs Papier, so, und von da aus fährt man den Streifen entlang. Weiter, weiter und noch weiter und kommt beim Ausgangspunkt wieder heraus. Diese Papierschleife hat wirklich nur eine Seite. Es ist ein Möbiusband.
Benannt nach August Ferdinand Möbius.
Also Möbius' Frau war schon relativ zeitig erblindet, hat also zunächst schlecht und zum Schluss gar nichts mehr gesehen. Und es wird berichtet, dass seine Frau versehentlich aufgrund der Sehschwäche oder der Blindheit ein Strumpfband falsch zusammengenäht hätte, sodass also diese einseitige Fläche entstanden ist, die Möbius dann beschrieben hat.
Doch daran glaubt André Loklisch nicht. Er kennt Möbius so gut wie kaum jemand anderes heute. Er hat eine wissenschaftliche Biografie über ihn geschrieben.
Ich persönlich glaube, da ist nicht viel dran, weil er das aus einem ganz anderen theoretischen Hintergrund entwickelt hat. Also er kam dort nicht über so eine bandartige Fläche, die durch Verdrehen entstehen könnte, sondern er ist dort von Polyedern hergekommen, Vielflächlern, also so ähnlich wie Würfel oder Pyramiden, ja, also mit Kanten und Ecken, und hat versucht, dort Spezialfälle zu untersuchen.
Der Aufsatz dazu von 1865 heißt »Über die Bestimmung des Inhaltes eines Polyeders«. Nun hätte Möbius ihn wohl auch schlecht über die Bestimmung des Inhaltes eines Strumpfbandes meiner Frau nennen können.
Ich glaube, er ist wie so viele gestraft damit, dass seine berühmteste Entdeckung, die ihm als erstes einfällt, in dem Fall das Möbiusband, eigentlich eine kleine Marginalie ist.
Sagt Günther Ziegler, Professor für diskrete Geometrie an der Freien Universität Berlin.
Das ist aber das, was einem als erstes einfällt, und ich glaube, das ist auch das, was die Öffentlichkeit kennt.
Und was Künstler und Designer inspiriert. Der Namensgeber des Bandes, August Ferdinand Möbius, wird 1790 geboren, am 17. November, heute vor 225 Jahren. Seine Eltern leben in Pforta, einer kleinen Gemeinde südlich von Naumburg im damaligen Kurfürstentum Sachsen. Der Vater ist dort Tanz- und Sittenlehrer an der Fürstenschule. Er stirbt, als August Ferdinand 2 Jahre ist. Die Mutter zieht den Sohn allein auf. Sein Patenonkel ermöglicht ihm Privatunterricht. Unter der Woche alte Sprachen, sonntags Mathematik. Wie bedeutsam das für den jungen August Ferdinand ist, verrät ein Brief, den er Jahre später an seinen ehemaligen Lehrer schreibt.
Der Anfang geschah damit, dass sie mir eines Sonntags die Aufgabe vorlegten, durch 3 gegebene Punkte einen Kreis zu beschreiben. Die Konstruktion hierzu wusste ich zwar, aber nicht den Beweis, den sie mir hierauf mitteilten. Noch besitze ich das Heft, wo ich nach jedesmaliger Lehrstunde das Vorgetragene sorgfältig einschrieb. Ich verheimlichte ihnen aber das Heft, weil sie nicht selten unwillig waren, dass ich über der Mathematik das Lateinische und Griechische vernachlässigte.
Mit 13 kommt August Ferdinand dann als Schüler an die ehemalige Lehrstätte seines Vaters. Die Fürstenschule Pforta ist in einem ehemaligen Kloster untergebracht.
Die Schüler, die dort lernten, schliefen wie im Internat. Also das war dort praktisch mit größeren Familienanschluss. Relativ kleine, behütete, übersichtliche Situation für ihn. Und das war, glaube ich, auch genau das, was für ihn wichtig war, da er doch relativ auch im späteren Leben einen kleinen Kreis um sich brauchte.
In der Mathematik aber ist die Schule zu klein für Möbius.
Allzu beliebt, es ist heute sicher nicht viel anders, war das Fach damals schon nicht. Und es gab sicher nicht viele, die sich da gern damit beschäftigt haben, aber er schon. Und hat auch die Lehrer dann überholt. Er hat sich dann im Selbststudium weitergebildet mit Büchern, die er dort in der Bibliothek vorgefunden hat, beziehungsweise sich dann auch angeschafft hat. Insofern war es eigentlich folgerichtig, dass er dann zum Studium auf die Universität gegangen ist.
Und zwar ins 50 Kilometer entfernte Leipzig.
Aber wie das oft ist im Leben, Ursprünglich wollte er Jura studieren, also doch ganz anders, einfach weil das damals die aussichtsreichere, die gewinnbringendere Studienrichtung war.
Doch das hält Möbius nicht lange durch. Er wechselt schnell das Fach und studiert an der Philosophischen Fakultät Mathematik, Physik und Astronomie. Besonders hochkarätig ist die mathematische Ausbildung und Forschung im deutschen Raum damals nicht. Die Universitäten hinken den mathematischen Entwicklungen in Frankreich und England hinterher. Es gibt nur eine Ausnahme.
Glücklicherweise hat er ein Stipendium bekommen, hatte also etwas Geld, ist dann zur Vertiefung seines Studiums nicht in Leipzig geblieben, sondern nach Göttingen gegangen.
Denn Göttingen ist der mathematische Mittelpunkt Deutschlands. Hier lehrt Karl Friedrich Gauss.
Eine höhere Kapazität als Gauss konnte man zu dieser Zeit nicht finden.
Wie für viele andere ist Gauss auch für Möbius ein inspirierender Lehrmeister. Doch er hilft ihm auch ganz praktisch bei seiner weiteren Karriere. Als in Leipzig die Stelle des Observators an der Sternwarte und die damit verbundene Astronomieprofessur frei wird, rät Gauss Möbius, sich zu bewerben. Er gibt ihm sogar ein Empfehlungsschreiben.
Ich habe Gelegenheit gehabt, ihn als einen jungen Mann von ausgezeichneten Kenntnissen in den mathematischen und astronomischen Wissenschaften kennenzulernen. Auch für die Geschäfte der praktischen Astronomie zeigte er eine Geschicklichkeit, die er leicht noch mehr wird vervollkommnen können.
Ich glaube, die Universität konnte aufgrund dieses Empfehlungsschreibens von einem der bedeutendsten Wissenschaftler dieser Zeit gar nicht anders, als wirklich Möbius auf die Stelle zu setzen und den Vorschlag zu berücksichtigen.
Mit 25 Jahren wird August Ferdinand Möbius Observator an der Leipziger Sternwarte. Allerdings ernennt ihn die Universität aufgrund seines jungen Alters nur zum außerordentlichen Professor. In den folgenden Jahren wollen ihn zwei andere Hochschulen sogar als Ordentlichen, erzählt André Loclisch.
Er hätte nach Greifswald gehen können.
Oder gut bezahlt noch weiter in den Norden, nach Dorpat, das heute in Estland Tartu heißt.
Hat er alles abgelehnt.
Möbius ist patriotischer Sachse. Da bleibt er lieber schlecht bezahlt in seiner Heimat. Vielleicht hängt er auch einfach an seiner großen Dienstwohnung. Sie liegt in der Pleißenburg, direkt unter der Sternwarte, hoch über dem Eingangstor der alten Festung. Und sie bietet mehr als genug Platz für die Frau in seinem Leben, seine Mutter. Die besorgt dem jungen Professor nun den Haushalt. Bei einem Freund lernt Möbius schließlich die gleichaltrige Dorothea Rothe kennen. Möbius' Mutter gibt ihren Segen, stirbt aber kurz vor der Hochzeit im Frühjahr 1820. Beruflich kann Möbius in diesen Jahren genau das machen, was er will: Geometrie. Denn die Sternwarte muss aufwendig renoviert werden. Erst 1821 kann oder muss Möbius dann mit seiner praktischen Arbeit als Observator beginnen und beobachtet unter anderem Kometen und den Mars.
Die Astronomie hat er mehr oder weniger nur als Broterwerb gesehen, um überhaupt sich und seine Familie dann ernähren zu können.
In der Dienstwohnung in der Pleißenburg tummeln sich in den kommenden Jahren drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter.
Also ich denke schon, dass die Astronomie für ihn eine Pflicht war und die Mathematik seine eigentliche Liebe, wo er dann seine wichtigen Resultate erarbeitet hat.
Bald gibt es einen Anlass, seiner Leidenschaft mit noch größerem Eifer nachzugehen. 1825 stirbt ein Kollege, der Leipziger Professor für Mathematik. Möbius wird sofort aktiv. Er bewirbt sich um die Nachfolge und übernimmt zusätzlich einen Teil der Mathevorlesungen. Seine geometrischen Forschungen, die er in der Renovierungszeit der Sternwarte begonnen hat, fasst er nun zusammen. Zu seinem ersten großen Werk, der baryzentrische Kalkül. Möbius hat die Schrift im Sommer 1826 fertig und drängt den Verleger zur Eile, damit sie rasch gedruckt wird. Sie erscheint schließlich im Februar 1827. Zu spät. Ein anderer ist in Leipzig zum Mathematikprofessor ernannt worden. Ein Jungspund von Mitte 20, einer von Möbius' eigenen Studenten. Und dann auch noch direkt zum ordentlichen Professor.
Das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen gekränkt.
Möbius bleibt Leipzig trotzdem verbunden. Neben seiner Arbeit als Astronom beginnt er sich mit Statik zu beschäftigen.
Er hat versucht, die gesamten Naturwissenschaften als Einheit zu betrachten. Und das ist ja dann später völlig aus der Mode gekommen. Da gab es ja ganz starke Spezialisierungen. Aber für ihn war Mathematik, insbesondere Geometrie und Physik, insbesondere Mechanik und auch Astronomie, doch Teil eines großen Ganzen. Und er hat versucht, wirklich übergreifend über diesen einzelnen Disziplinen tätig zu werden.
Vielleicht auch ein bisschen gezwungenermaßen? Denn als Astronomieprofessor hätte er sich wohl kaum ausschließlich mit Mathematik beschäftigen können. Doch so herausragend viele Ideen von Möbius gewesen sein mögen, der ruhige und bescheidene Gelehrte schafft es offenbar nur bedingt, seine Leistungen ins Rampenlicht zu rücken.
Möbius, ich denke schon, ist zu Lebzeiten eigentlich von den Kollegen zwar geachtet worden, aber doch deutlich eher in der zweiten Reihe gesehen worden.
Und so ändert sich an seiner Stellung nichts. Er ist und bleibt außerordentlicher Professor. Im Sommer 1843 erscheint sein nächstes großes Werk, Die Elemente der Mechanik des Himmels. Im Grunde wieder ein Mathematikbuch, quasi die mathematischen Grundlagen für Astronomen. Diesmal erlaubt sich der bescheidene Möbius, den sächsischen Staatsminister darauf hinzuweisen, dass er mit seiner Stellung unzufrieden ist. Und kurz darauf bietet die benachbarte Universität Jena ihm auch noch einen ordentlichen Lehrstuhl an.
Das scheint eher eine fingierte Berufung gewesen zu sein, einfach um seine Position an der Universität Leipzig zu stärken. Und das hat dann ja zum Schluss dann auch geklappt. Also er ist nicht nach Jena gegangen, sondern in Leipzig geblieben, hat eine ordentliche Professur bekommen, also einen höheren Titel und auch mehr Geld bekommen.
Endlich, im April 1844, August Ferdinand Möbius wird ordentlicher Professor mit 53 Jahren. Doch ihm wird nicht die Mathematik übertragen. Er wird stattdessen Professor der höheren Mechanik und Astronomie und widmet sich erst einmal wieder seiner großen Leidenschaft, der Geometrie. Insgesamt lehrt und forscht Möbius mehr als 50 Jahre lang an der Universität Leipzig.
Die große Leistung von Möbius in der Geometrie ist eben genau dieses Zusammenhänge zwischen verschiedenen Beschreibungen für Geometrie zu verstehen und zu beschreiben. Das ist was, was man nicht in einem Geistesblitz bekommt, sondern das ist was, was aus der Erfahrung rauskommt,
sagt Mathematiker Günther Ziegler. Über sein Leben hinweg hat Möbius mehr als 2500 Seiten an wissenschaftlichen Arbeiten verfasst. Die Schrift in seinem mathematischen Tagebuch wird erst ganz zum Schluss unsicher und verrät das hohe Alter. Mit 77 stirbt Möbius im Jahr 1868.
Der Wert seiner Arbeiten ist erst später dann deutlich geworden. Und zwar gar nicht direkt, dass man jetzt von ihnen abgeschrieben hätte oder gesagt hätte, ich mache jetzt weiter, was Möbius angefangen hat. Sondern man hat von anderen Richtungen kommend dann gesehen, ach, das steht doch beim alten Möbius auch schon so ähnlich drin und hat versucht, das dann entsprechend noch einzuarbeiten und zu berücksichtigen.
Diese Schätze der Erkenntnis stammen aus Möbius umfangreichem wissenschaftlichen Nachlass. Nach seinem Tod wird in Leipzig extra ein Möbius-Archiv eingerichtet und seine gesammelten Werke erscheinen in 4 Bänden. Trotzdem ist die Geschichte nicht zimperlich mit den Zeugnissen von Möbius und dem Leipzig seiner Zeit umgegangen. Ende des 19. Jahrhunderts wird die Pleißenburg abgerissen. Möbius' Grab wird einige Jahre später verlegt und ist heute verschwunden. Das Möbius-Archiv ist bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Und so reduziert sich ein Forscherleben weitestgehend zu einem Nachnamen. Den tragen heute eine Straße und ein Platz in Leipzig und ein Krater auf dem Mond, auf der Rückseite. Auch die heutigen Mathematiker in Deutschland tendieren eher nicht zum Personenkult.
Leider ist es so, dass wenn wir an der Universität lehren und forschen, sozusagen die Geschichte der Mathematik eigentlich im Hintergrund bleibt und wir auch uns mit der Lebensgeschichte und mit den Personen, die die Dinge entdeckt und gemacht haben, viel zu wenig auseinandersetzen. Und das heißt, die Personen tauchen eigentlich nicht auf, sondern sie tauchen in Objekten auf, die wir eben nach den Leuten benennen.
Möbius Geometrie, Möbius Transformation, Möbius Netz, Möbius Ebene, Möbius Inversion, Möbius Funktion und Möbius Band.
Und diese Benennungen sind manchmal ein bisschen fragwürdig.
Denn obwohl es nach ihm heißt, ausgerechnet das bekannte Möbius-Band trägt seinen Namen eigentlich zu Unrecht. Nach allem, was man weiß, hat es zuerst ein anderer Mathematiker beschrieben, Johann Benedikt Listing in Göttingen. Nur ein paar Monate vor und wohl unabhängig von Möbius.
Im Zeitzeichen erinnerte Anne Preger an August Ferdinand Möbius, der heute vor 225 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.